Also da, wo Jugendliche eingebunden sind in diese Region, in diesen regionalen Gemeinschaften, da sind sie auch eher gewillt, da zu bleiben. Ich glaube, dass da wirklich perspektivisch gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie einiges in Bewegung geraten ist. Wenn wir irgendwie Menschen fragen an ländlichen Regionen, was finden sie da gut, dann kommt sehr, sehr weit oben ja auch immer dieses Thema Naherholung.
Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde, heute mit Michael. Nach dem Abi oder der Ausbildung geht der Blick oft in die Ferne. Raus aus der Region, raus aus dem gewohnten Umfeld. Doch warum eigentlich? Mit dem Experten für ländliche Entwicklung, Jan Schamitat, spreche ich über Perspektiven im ländlichen Raum. Bildung ist dabei längst kein urbanes Privileg mehr. Jan Schamitat promoviert derzeit und war Projektleiter der Initiative Hier geblieben des Bundesamtes für ländliche Entwicklung.
Ich würde Sie mal bitten, sich vorzustellen und vor allem dieses Projekt, das Sie geleitet haben für das Bundesamt für ländliche Entwicklung, das Projekt mit dem schönen Namen Hier geblieben, dass Sie kurz beschreiben, worum es sich dabei handelt.
Ja, ich bin Jan Schamitat, von Haus aus Sozialarbeiter. Und nach einer kurzen Exkursion in die Praxis bin ich wieder an die Hochschule zurückgegangen, weil sich dort eine für mich sehr, sehr spannende Stelle ergeben hat, nämlich in einem Forschungsinstitut, das sich mit Transformationsprozessen in ländlichen Räumen beschäftigt. Ich muss dazu sagen, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu Ihrem Thema, dass dieses Forschungsinstitut, das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter, eine Forschungseinrichtung zweier Hochschulen ist, die selber eben in einer ländlichen Flächenregion angesiedelt sind. Das ist einmal die HAWK in Holzminden und die Technische Hochschule in Höxter, die sich sozusagen in einer Region nur durch die Weser getrennt oder verbunden, ganz wie man es sieht, eben gegenüberliegen und sich sozusagen auch wissenschaftlich gemeinsam auf den Weg gemacht haben, Transformationsprozesse in dieser Region und auch in ländlichen Räumen der Bundesrepublik zu untersuchen. Und ich beschäftige mich so ungefähr seit 2014, 15 mit dem Thema regionale Bindung von Jugendlichen in ländlichen Räumen Jugendliche in ländlichen Räumen allgemein. Wir haben auch andere Projekte zu dem Thema gemacht, aber das Projekt Hier geblieben, auf das Sie gerade angespielt haben, das haben wir von 2015 bis 2018 im Rahmen der Förderlinie Land Aufschwung mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft durchgeführt und haben uns damit der Frage beschäftigt, was hält eigentlich Jugendliche in ländlichen Räumen? Das hatte so ein bisschen auch den Hintergrund, dass im wissenschaftlichen Diskurs eigentlich 30 Jahre lang infolge der deutschen Wiedervereinigung sehr, sehr konsequent der Frage nachgegangen wurde, warum laufen die eigentlich alle weg? Mit dem Effekt, dass wir wussten, wo also diese ländlichen Regionen, vor allen Dingen aber auch die ländlichen Regionen Ostdeutschlands damals, also der neuen Bundesländer, wo die eben Defizite hatten. Das ist erstmal ganz gut, weil man dann natürlich was dagegen tun kann. Das hatte aber zudem den nachweislichen Effekt, dass über die regionalen Medien das natürlich auch in diesen Räumen reproduziert wurde und nachhaltig nachweislich zu einer Verschlechterung auch dieser regionalen Selbstbilder geführt hat. Mhm. Sodass man also sagen konnte, diese Jugendlichen, obwohl die von der Grundeinstellung eigentlich sehr, sehr gerne in diesen Regionen gelebt haben, haben dann sozusagen Abwanderung als das Gebot der Stunde gesehen. Und dann sind im wissenschaftlichen Diskurs wurde ja teilweise von sogenannten Abwanderungskulturen gesprochen, ne? Dass also alle einfach nur weg wollten, obwohl sie eben von der subjektiven Haltung her durchaus zufrieden mit dem Leben in diesen Regionen waren. Und da gibt es jetzt aber, ich sag mal so seit 2014, 15 auch einen Paradigmenwechsel im wissenschaftlichen Diskurs, dass man sich stärker eben ja so ressourcenorientiert mit den Vorteilen auch dieser Region beschäftigt. Und da haben wir unter anderem eben dann diese Studie zugemacht, die eben auch der Frage nachgegangen ist, was hält denn Jugendliche? Und haben in diesem Projekt dann auch ein Workshop-Format entwickelt und eine Kampagne. Wobei ich dazu sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, eine Kampagne ist jetzt so das Mittel der Wahl. Ich glaube nicht, dass der Einfluss sozusagen so groß ist, dass man jetzt irgendwie eine regionale Kampagne hat und irgendwie Großflächenplakate aufhängt, sondern die Faktoren, auf die wir ja sicherlich im Verlauf auch noch zu sprechen kommen, eher auf einer anderen Ebene liegen. Aber das war sozusagen die Ausgangslage, zu sagen, wir wollen uns mit den Vorteilen beschäftigen und herausfinden, was sind wesentliche Bindefaktoren. Und dann haben wir diese Kampagne gemacht und sind gleichzeitig auch in diesem Projekt mit Workshops an Schulen gegangen im Rahmen der Berufsorientierung und haben gesagt, Berufsorientierung muss eigentlich ganzheitlicher gedacht werden und wir wollen jenseits der Frage, welcher Beruf passt eigentlich zu mir, auch der Frage nachgehen, welches Leben passt eigentlich zu mir und passt dieser Berufswunsch eigentlich zu dem Raum, in dem ich gern leben möchte oder andersherum.
Sie haben ja gerade gesprochen, dass es oftmals dann als Gebot der Stunde verstanden wurde, eben abzuwandern. Das ist ja auch gerade nach dem Abitur, nach dem Fachabitur doch im Sinne vieler Jugendlichen, erstmal rauszugehen, die Welt zu erkunden und vielleicht später wieder in die Heimat zurückzukehren. Aber auf welche regionalen Selbstbilder sind Sie da gestoßen, als Sie da eben im Rahmen dieser Workshops an den Schulen waren? Also warum ist diese Gedankenwelt der Jugendlichen heutzutage so, dass das Städtische teilweise favorisiert wird?
Also ich glaube, dass man da erstmal sehr stark auch differenzieren muss, von welchen Gruppen reden wir denn eigentlich und auch schauen muss, wer ist es eigentlich, der da abwandert. Sie fokussieren in Ihrem Thema ja auch eher junge Akademikerinnen und Akademiker, weil Sie ja dieses Thema mit den regionalen Hochschulstandorten auch aufgemacht haben. Und natürlich sind es diejenigen, also wenn wir uns anschauen, auch heute in so Wanderungsprofilen, man spricht nicht umsonst von der Altersspanne der sogenannten Bildungswanderer, dass das eher diejenigen sind, die höhere Bildungsabschlüsse haben und um ein Studium aufzunehmen beispielsweise auch oder ein Wunschstudium aufzunehmen, in der Regel einfach auch gezwungen sind, diese Region zu verlassen, weil die allermeisten ländlichen Regionen eben keine Hochschulen vor Ort haben. Und dann ist ja nochmal die zweite Frage, wenn eine Hochschule da ist, passt das Thema denn eigentlich auch? Ne?
Auf welche Art von Handlungsempfehlungen sind Sie dann im Rahmen dieser Workshops dann auch gestoßen? Weil ich denke, in dieser positiven Herangehensweise, die Sie vorher beschrieben hatten, war ja eigentlich die Zielsetzung des ganzen Jahres, Handlungsempfehlungen für die freie Wirtschaft oder auch die öffentliche Hand zu erarbeiten, wie man eben Jugendliche im ländlichen Raum bindet. Was bindet denn Jugendliche konkret? Was gibt es denn da für Beispiele an einfachen Maßnahmen, die aber dann auch eine überbedeutende Wirkung erzielen?
Mit den einfachen Maßnahmen ist das immer so eine Sache. Vielleicht erstmal zu den wesentlichen Bindefaktoren. Also wir haben herausgefunden, dass das, was sozusagen diese wesentliche Bindung ausmacht, eigentlich soziale Kontakte oder Gemeinschaftskontexte sind. Also da, wo Jugendliche eingebunden sind in diese Region, in diesen regionalen Gemeinschaften, da sind sie auch eher gewillt, da zu bleiben. Wohingegen solche, die eben da weniger Wert drauf legen oder eher so Einzelgänger oder beispielsweise auch solche, die eine ganz klare Priorität auf die Karriereplanung legen, eher gewillt sind, wegzugehen. Und dann kommt sozusagen nochmal ein Punkt dazu, der das nochmal steigert, nämlich dort, wo Jugendliche ein Engagement übernehmen. Wenn ich beispielsweise Trainerin in einem Verein bin oder mich eben in einem solchen Gemeinschaftskontext engagiere und dort auch Verantwortung übernehme, dann bin ich nochmal eher gewillt, da zu bleiben. Und das ist natürlich erstmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da wird es natürlich schwierig dann in der Umsetzung. Also was wir zum Beispiel auch viel gemacht haben in der Region, ist dann auch wissenschaftliche Politikberatung. Und ich habe mal als ein so ein sehr, sehr plakatives Beispiel für Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker gesagt, wenn auch bei knappen Haushaltslagen, wenn der örtliche Sportverein auf sie zukommt und braucht irgendwie 300 Euro Zuschuss für das Sportfest, dann sparen Sie nicht an dieser Stelle, weil das sind natürlich dann wieder Kontexte, wo eben Gemeinschaften zusammenkommen und sich verfestigen. Ne? Also manchmal sind es gar nicht so diese großen, Entwürfe, sondern vieles passiert eben auch im Kleinen. Und dann haben wir uns beispielsweise auch als ein Folgeprojekt aus hier geblieben mit dem Thema Partizipation von Jugendlichen, also Beteiligung beschäftigt. Und auch da haben wir gesagt, das ist nicht so, dass man immer das große Jugendparlament unbedingt braucht in diesen Regionen, weil das sehr, sehr hochschwellig ist und ein großes Engagement auch von den Jugendlichen fördert. Aber wenn man beispielsweise auf regionaler Ebene ein Instrument hat, was kleinteilige Projekte unkompliziert fördert, ohne dass man da jetzt einen riesigen Antrag stellen muss und in irgendeine Förderstruktur reinkommt. Wenn beispielsweise die Jugendlichen vor ihrem Jugendzentrum einen neuen Fahrradständer brauchen und das in Eigenregie machen wollen, dann müsste vielleicht irgendwie unkompliziert müssen die eben an diese 200 Euro für diesen Fahrradständer rankommen, um eben solche Partizipation auch zu ermöglichen. Also ich glaube, dass es eine Haltungsfrage ist und dass es sich aber wirklich im Kleinen dann umsetzen lässt. Der springende Punkt sind aber, und Sie hatten eben ja auch schon die Zurückkomma angesprochen, also was ist mit denen, die eigentlich schon mal weggehen? Wollen die dann auch wieder zurückkommen? Bei denen ist es auch so, dass die eigentlich nicht in die Räume zurückwandern, sondern in diese sozialen Netzwerke. Und dafür ist es wichtig, dass eben diese, sag mal, Nabelschnur nicht abreißt. Ne? Und vielfach, gerade Ihr Thema ist ja auch Studium, ist es so, dass diese Personen sich dann durchaus einen Studienort in einer vertretbaren Pendlerdistanz aussuchen, um beispielsweise jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende nochmal zurück nach Hause zu kommen, sich mit der Clique zu treffen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch größer, dass man nach einem Studium oder nach einer gewissen Zeit eben auch wieder in diese Räume oder besser gesagt diese sozialen Netzwerke zurückwandert.
Neben der Bindung der einheimischen Personen auf dem Land möchte man als ländliche Region aber auch gleichzeitig immer irgendwelche Pull-Effekte erschaffen. Wo besteht da die Herausforderung, dass man eben durch wirtschaftliche Perspektiven oder auch durch akademische Perspektiven, also hinsichtlich des Fachkräftemangels wie auch im Studium, hier Anreize schafft, um eben diese Gesellschaft, diese Gemeinschaft, die auf dem Land ja doch immer recht homogen zu sein scheint und wo es doch oftmals schwierig ist, irgendwo Anschluss zu finden, so zu öffnen, dass sie eben auch für Zuziehende attraktiv ist.
Also das ist natürlich nochmal eine ganz neue Gruppe, also diejenigen, die dann zuziehen sollen in die ländlichen Regionen. Es ist ein bisschen die Frage, Sie sprechen das schon an, ne? Diese Gemeinschaften sind teilweise natürlich closed shops irgendwie und dann stellt sich auch die Frage, ja, kann man die öffnen, wollen die das eigentlich und ist es überhaupt legitim, das zu fordern? Ne? Also das ist natürlich nochmal ein sehr, sehr spannender sozialer Prozess. Im Wesentlichen würde ich erstmal dazu raten, auch das partizipativ anzugehen, also mit diesen teilweise ja kleinteiligeren Gemeinschaftsstrukturen auch in Kontakt zu gehen und das nicht sozusagen von oben aufzusatteln und zu sagen, naja, wir sind der tolle ländliche Raum, jetzt können alle Homeoffice machen, wir sind jetzt attraktiv seit Corona beispielsweise, sondern dass man eben die Leute vor Ort auch mitnimmt und eben schaut, wie weit da Öffnungen möglich sind. Mir sind Studien bekannt aus der Uckermark, das ist eine ganz andere Ecke, wo also so Überschwappeffekte aus Berlin dazu geführt haben, dass sich also Großstädter diese ländliche Region angeeignet haben. Und da ganz, ganz viele ja, moderne Kulturprojekte, moderne Bildungsprojekte etc. initiiert haben, was von außen immer toll aussah, weil da passierte jetzt ganz viel. Und die demografischen Daten sahen jetzt auch anders aus. Aber man hat halt gleichzeitig auch gesehen, dass das jetzt nicht allen Menschen, die da schon seit Generationen leben, so recht war, dass da jetzt auf einmal dieser frische Wind wehte, sondern man hat ja auch seine Traditionen, an denen man vielleicht festhalten will. Und wenn das eben unmoderiert passiert, dann kann es natürlich auch zu Spannungen führen. Und dann ist auch die Frage, ob man das eigentlich so will, ne?
Wer sollte sich dann für diese Moderation da zuständig fühlen? Ist es dann wirklich die öffentliche Hand oder muss da auch Gesellschaft und Wirtschaft auch irgendwie miteinander zusammenarbeiten, um diese dynamischen Effekte, die eben durch Ansiedlungen verschiedener Wirtschaftsstandorte, man hat jetzt gerade zum Beispiel das schöne Beispiel in der Grünheide in Brandenburg mit Tesla, der doch einen großen Pull-Effekt auslösen wird oder auch eben bei uns im ländlichen Bereich, wo sich immer mehr Hochschulen ansiedeln, auch internationale Studierende in die Region kommen. Wer sollte das moderieren und vor allem, wie kann man das gewinnbringend moderieren?
Ja. Also ich glaube, es gibt natürlich die Regionalentwicklung, die ja in den allermeisten Regionen auch da ist. Ich glaube, dass das erstmal eine intermediäre strukturelle Instanz ist, bei der solche Prozesse zusammenlaufen können. Und dann ist es aber so, dass das nur geht, wenn Zivilgesellschaft, wenn Wirtschaft auch beteiligt wird. Ich glaube, dass man zusammen am Tisch sitzen muss und über diese Dinge reden muss und gemeinsam das entwickeln muss. Also es bleibt ja ein sozialer Prozess und der kann nicht von oben sozusagen aufgesetzt werden. Ne? Da muss man sich schon irgendwie annähern und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich auch, dass das funktioniert. Das muss man auch anerkennen. Ne? Ich glaube, dass da wirklich perspektivisch gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie einiges in Bewegung geraten ist. Zum einen müssen wir erstmal berücksichtigen, dass all das, was wir jetzt über diese Binnenmigrationsprozesse von Jugendlichen, über diese Abwanderungskulturen etc. wissen, dass man das nur aktuell nur noch unter einem gewissen Vorbehalt einfach diskutieren kann, weil ein Großteil eben ja auf diesen medialen Bildern auch beruht. Und die haben sich ziemlich deutlich die vergangenen 2 Jahre geändert. Ne? Also wir lesen heute ja anders über ländliche Räume auch in den Medien, als das vor 2 Jahren der Fall war. Und vieles steht einfach auch unter dem Eindruck, dass ländliche Räume in bestimmten Krisen einfach resilienter sind. Das beste Beispiel ist wirklich der Corona-Lockdown mit meinem eigenen Garten oder fußläufig im Wald oder in der Feldmark zu sein, halte ich das einfach besser aus als in Berlin in einer 30 Quadratmeter Wohnung mit 3 Kindern, sage ich jetzt mal so ganz überspitzt. Ne? Und das ist im Übrigen auch was, was wir bei den Jugendlichen wahrnehmen. Wir sind ja auch in einem aktuellen Projekt, das sich wieder stärker mit Berufsorientierung beschäftigt, im Kontakt mit Jugendlichen. Und da hören wir das auch raus, dass also gerade diese Aspekte von Naherholung auch mitgedacht werden in diesen Prozessen, auch von den Jugendlichen.
Würden Sie da, ist so die Corona-Pandemie auch irgendwie als Umkehrpunkt dieser stetigen Urbanisierung sehen? Also, dass eben gerade auch, Sie haben vorher eben die ehemalige DDR angesprochen, dass eben diese extremen Pull-Effekte hin zur Stadt dort auch ein Ende finden könnten, dass immer mehr dieses Bewusstsein für die Vorteile des ländlichen Raums dann auch in der Gesellschaft ankommen.
Ich würde sagen, das muss man jetzt ganz genau beobachten. Also wir haben da aktuell noch keine Daten dazu, weil es einfach natürlich Zeit braucht, auch solche Prozesse zu begleiten und zu beobachten. Was wir aber schon beispielsweise sehen, ist, dass sich auch der Immobilienmarkt beispielsweise auch in ländlichen Räumen im Rahmen der Corona-Pandemie nochmal sehr stark angespannt hat. Ne? Also wir nehmen schon ein stärkeres Interesse daran wahr. Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdown-Maßnahmen ist das eine. Das andere ist natürlich, das wurde auch vor der Pandemie schon diskutiert, die Frage nach mobiler Arbeit. Ne? Also wenn ich in der Lage bin, irgendwie im Homeoffice zu arbeiten, brauche ich natürlich immer noch eine stabile Internetverbindung. Aber auch da sind wir ja auf einem Weg, sage ich mal. Und das wird sicherlich nicht für alle, aber für viele dazu führen, dass ländliche Räume attraktiver werden. Von daher ist das, was wir würde diese Diskussion, die wir jetzt führen, vor 2 Jahren hätte die ganz anders ausgesehen. Und Corona ist da an vielen Stellen eher ein Katalysator für bestimmte Prozesse oder macht Dinge noch mal deutlicher. Jetzt zu sagen, dass dann vollkommener gesellschaftlicher Wandel eintritt, das wäre mir verfrüht, aber zumindest denken die Menschen anders über dieses räumliche Verhältnis und haben andere Bilder im Kopf, als das noch vor 2 Jahren der Fall war.
Könnte quasi behaupten, es wäre jetzt für ländliche Landkreise und Kommunen der richtige Zeitpunkt, um spezielle Strukturprojekte einzuleiten, um hier quasi einen gewissen Anreiz zu schaffen, zum einen zu bleiben und zum anderen auch zu kommen. Weil ich kann Ihnen jetzt kurz von einem Projekt hier eben in der Gegend berichten, wo ein neuer Hochschulstandort ins Leben gerufen werden soll, also eigentlich sogar zwei neue Hochschulstandorte, eine Fachhochschule mit etwa 1000 Studienplätzen in einer Region, in der es bisher so gut wie keine Studienplätze gab im Umkreis von 50 Kilometern. Und zum anderen soll sich bei uns in der Region auch ein überregionaler medizinischer Campus ansiedeln. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um solche Strukturveränderungen vorzunehmen? Kommt da die allgemeine Entwicklung solchen Vorhaben dann auch entgegen?
Also ich glaube, man muss das viel mehr von den Menschen, also in diesem Fall von den Studierenden, ausdenken. Ist das attraktiv für die eigentlich dahin zu gehen, an diese Orte? Wollen die das? Ist das attraktiv für die? Wenn ich jetzt das Beispiel München höre, dann fällt natürlich gleich der angespannte Immobilienmarkt und die Wohnsituation ein. Das heißt, wenn sich dort ein Campus vergrößern muss, also machen die das, gehen die in den ländlichen Raum, weil die den ländlichen Raum erschließen wollen, oder machen die das, weil die in München einfach keinen Platz mehr haben für 1000 weitere Studierende? Ich will dir nichts unterstellen, und für diese Region, in der die Studienplätze entstehen, kommt es ja sozusagen aufs selbe raus. Aber am Ende des Tages müssen wir uns doch fragen, ob die Studierenden das Angebot so in dieser Form auch annehmen wollen. Ich glaube auch, dass man da durchaus unterscheiden muss zwischen verschiedenen Gruppen. Oder auch wenn man sich dieses Thema regionale Bindung oder auch Initiativen für regionale Bindung anschauen will. Wenn man es mal ganz grob betrachtet, gibt es natürlich diejenigen, die gerne bleiben wollen. Die sind erstmal uninteressant, weil die hat man ja sozusagen sicher. Dann gibt es die, die gerne gehen wollen. Die finde ich persönlich auch uninteressant, weil wir wollen denen ja nicht vorschreiben, wo die leben sollen, sondern wenn die einen guten Plan haben und nach München oder Berlin oder wo auch immer gehen wollen, um dort zu studieren, dann sollen die das auch machen. Man kann das nur begrüßen und muss das unterstützen, wenn Jugendliche da einen guten Plan haben. Viel interessanter ist die Gruppe in der Mitte, die entweder noch gar nicht so richtig weiß, was sie wollen, was sie beruflich machen wollen, oder die vielleicht auch unentschlossen sind, in welchem Raum sie später eigentlich leben wollen. Und da ist für mich nochmal sehr, sehr interessant die Gruppe derjenigen, die eben geringer qualifiziert sind, die im Bildungssystem auch konsequent durchfallen. Und da haben wir in unseren Studien an verschiedenen Stellen nachgewiesen, dass das eben auch diejenigen sind, die beispielsweise Probleme im Bereich der Berufsorientierung haben. Und vielfach ist es ja auch in diesen ganzen ländlichen Räumen gar nicht so, dass die Arbeitsplätze nicht da sind. Wir hören ja von den Kammern auch immer wieder, dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Und gleichzeitig landet eine sehr, sehr große Anzahl von Jugendlichen im sogenannten Übergangssystem, weil sie eben aktuell noch nicht vermittelt werden können oder weil kein Matching entsteht. Von Seiten der Unternehmen wird dann häufig dieser, wie ich finde, furchtbare Begriff der Ausbildungsreife ins Feld geführt. Den finde ich total schwierig, weil sich dahinter einfach nur sozusagen verbirgt, wir können ihn in unserem aktuellen, oder wir können die Person in unserem aktuellen System nicht integrieren und nicht ausbilden. Und da ist ja immer die Frage, liegt denn das eigentlich? Also man individualisiert dieses Problem ja. Mhm. Und ich finde, dass sich das ein solches Land wie Deutschland eigentlich nicht leisten kann, so viele Menschen aufs Abstellgleis zu stellen, die einfach im Bildungssystem unten durchfallen. Ja, also es ist einmal eine Frage der formalen Bildung tatsächlich. Und wenn wir uns die Berufsorientierung angucken, dann haben wir häufig auch Fälle, wo ein bestimmter Berufswunsch vorhanden ist und ein Ausbildungsplatz auch vorhanden ist. Die Jugendlichen kennen ihn nur nicht, weil Berufsorientierung nicht funktioniert und weil sie eben auch keine entsprechende Unterstützung erfahren. Und das zu einem Zeitpunkt, wo wir irgendwie an einem komplizierten Fachkräfteeinwanderungsgesetz arbeiten. Also viel sinnvoller wäre ja eigentlich, uns stärker um diese Potenziale der, wie wir heute so sagen, Geringqualifizierten zu kümmern, zu schauen, wie kriegen wir die denn einfach mitgenommen?
Sind da die personellen Potenziale dann grundsätzlich eher auf dem Land zu sehen, oder ist dann das doch ein Effekt, den Sie eher im städtischen Bereich beobachten können? Weil man hat dann doch eher den Eindruck, medial gesehen den Eindruck, dass hier bestimmte urbane Gebiete besonders betroffen sind von diesem Abstellgleis, wie Sie es nennen.
Ja, also das, ich glaube, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Es ist heute auch schwierig, von so einer generellen Stadt-Land-Dichotomie zu sprechen, weil wir haben natürlich auch ländliche Räume, die wachsen, prosperieren, wo wir gute Strukturen haben. Und wir haben städtische Räume, die sehr, sehr stark unter Druck stehen. Und ich glaube, dass man eher von der Strukturstärke oder Schwäche bestimmter Räume sprechen muss. Und weniger von so einer generellen Stadt-Land-Dichotomie, die wir so in der Form, wie wir das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren hatten, das heute gar nicht mehr nachweisen können. Und da muss man, glaube ich, ein Stück weit auch gucken, wie diese Regionen strukturell eben auch aufgestellt sind. Ich finde, das ist auch eine wichtige Frage, wenn ich einen bestimmten Studiengang oder eine Fakultät in einem Raum gründen möchte. Ist das möglicherweise auch ein Studien oder sind das Studiengänge, die möglicherweise auch zu den regionalen Bedarfen passen? Es soll kein Totschlagargument sein, aber auch das sollte ja bei einer solchen Standortentscheidung mit ins Kalkül gezogen werden. Also wir diskutieren das oder wir haben das hier in der Region immer wieder auch diskutiert, was braucht denn eigentlich die Region? Wo sind auch die Bedarfe? Und die Frage, ob man Studiengänge nicht auch auf solche Bedarfe eben anpassen kann.
Inwiefern bräuchte es dann hier für die Entscheidungsträger dann auch wissenschaftliche Beratung, um eben diese Bedarfe korrekt zu adressieren im Endeffekt? Weil es wird halt auch oftmals vieles aus dem Bauch heraus entschieden oder zusammen zumindest mit der regionalen Wirtschaft. Aber eine wissenschaftliche Begleitung dessen wäre die grundsätzlich sinnvoll bei regionalen Projekten in der akademischen Ausbildung.
Was soll ich jetzt als Wissenschaftler auf die Frage antworten? Natürlich glaube ich, dass es immer sinnvoll ist, Entscheidungen auf einer soliden Datenbasis zu treffen. Ne? Nichtsdestotrotz glaube ich, das ist auch kein, also wir sehen an vielen Stellen, dass eben Studien auch in Auftrag gegeben werden und da passiert erstmal nichts mit. Ne? Ich sage immer, was am Ende zählt, ist dann Drehmoment auf der Straße. Das heißt, diese Ergebnisse, die ich in der Studie erziele, die müssen auch ja irgendwie transferiert werden. Und dafür braucht es eigentlich auch wieder Instanzen, die das machen. Also es reicht nicht, irgendwie eine Studie zu schreiben und die irgendwem auf den Schreibtisch zu legen, sondern ich muss als Wissenschaftler, und das ist durchaus auch ein Appell an die Wissenschaft ganz allgemein, ich muss in der Lage sein, diesen Transfer mitzudenken und den Leuten, die es betrifft, das auch so zu erklären, dass dieser Drehmoment dadurch erzeugt werden kann. Ne? Also Studie ja, aber der Transfer muss eben ein Stück weit auch begleitet werden. Die Studie alleine macht noch nicht, dass sich da irgendwelche Strukturen verändern. In der Regel.
Ja, ich möchte nochmal auf einen Aspekt eingehen, den Sie in der vorherigen Antwort genannt hatten, dass es eben diese oft benannte Stadt-Land-Dichotomie so nicht mehr nachweisbar wäre grundsätzlich. Warum beruft man sich dann auch doch so oft noch auf dieses Stadt-Land-Gefälle? Ist es dann mehr ein Vorwand des ländlichen Raums oder warum versucht man sich als ländlicher Raum oft so strukturell benachteiligt gegenüber dem urbanen Gebiet darzustellen?
Man muss jetzt sehr unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Debatten. Also zunächst mal, wenn wir uns einfach diese Binnenmigrationsprozesse angucken, dann ist es so, dass eigentlich Menschen aus ländlichen Räumen, wenn sie migrieren, eher in andere ländliche Räume gehen und Städter eher in andere Städte. Und in der Tendenz ein aber statistisch eher zu vernachlässigender Effekt darin besteht, dass etwas mehr Landmenschen in die Stadt ziehen. Ich spreche jetzt von vor Corona. Ne? Aktuell kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Und dann haben wir aber, das ist ja auch unser Thema, eben eine Zielgruppe der sogenannten Bildungswanderer, die eben die größte Mobilität aufweist. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns noch mehr auf diese Zielgruppe eben auch fokussieren müssen. Das sind erstmal diese Wanderungsprofile. Und da haben wir nicht mehr diese starken Dichotomien, wie wir sie noch vor 20, 30 Jahren hatten. Mit Blick auf die Strukturen, Strukturstärke und Schwäche von Regionen haben wir das natürlich nach wie vor. Nicht umsonst war ja zumindest vor der Corona-Pandemie das Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik sehr, sehr weit oben auf der politischen Agenda. Mittlerweile wird es natürlich von diversen anderen Kriegen überschattet, hat aus unserer Sicht aber natürlich nichts an Aktualität verloren. Aber mit Gleichwertigkeit ist ja direkt schon etwas gemeint. Man spricht eben nicht von den gleichen Möglichkeiten, sondern von einer Gleichwertigkeit dieser Lebensverhältnisse. Und da gilt es schon auch in diesen benachteiligten Regionen, die Stärken in Wert zu setzen, die dort trotzdem sind. Deshalb, wenn wir irgendwie Menschen fragen an ländlichen Regionen, was finden sie da gut, dann kommt sehr, sehr weit oben ja auch immer dieses Thema Naherholung. Dieses Thema der regionalen Identitäten oder so einer Heimatverbundenheit, das war mir nochmal so ein bisschen eingefallen. Wir haben auch mal versucht, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und in der Tat verbirgt sich da aus unserer Sicht auch immer eigentlich nochmal was anderes dahinter. Weil, das fand ich so interessant, dass relativ schnell auch wieder auf diese sozialen Kontakte eingegangen wird. Also Identität ist schon etwas, sehr diffuses. Das heißt nicht, dass das nicht da ist, aber sobald die Leute anfangen, darüber zu sprechen, ist man ganz, ganz schnell wieder bei diesen sozialen Kontakten. Da sagt jetzt niemand, es ist irgendwie, ich sitze hier dann immer irgendwie an diesem bestimmten Punkt oder ich verbinde das mit so diesem oder jenem regionalen Gebäude, sondern ganz, ganz schnell ist man an der Stelle auch eben wieder bei den sozialen Kontakten, die so wichtig sind für diese Bindungsprozesse.
Die Bildungsmöglichkeiten in ländlichen Regionen werden immer vielfältiger. Neue Hochschulstandorte entstehen und die finanziellen Perspektiven für Fachkräfte wachsen. Wo auch ihr euch nach der Schule in der Region und für die Region weiterbilden könnt, seht ihr in der aktuellen Freistunde oder auf Instagram unter InstaFreistunde. Das war die Sprechstunde mit dem Experten für ländliche Entwicklung Jan Schamitat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.